Das war dann später ein Problem, weil er, naja, gut, das würde jetzt zu weit führen. Ich wollte nur noch kurz drauf eingehen, weil es gab dann nach diesem, vor diesem, einige Zeit schon vor diesem Konzert, das wir gerade gehört haben, eine Aktion von Weimar. Weiß nicht, ob sich Weimar irgendwie eine Hoffnung gemacht hat, dass Christian Thielemann doch bei ihnen bleibt. Das hat sich ja dann offensichtlich nicht rausgestellt. Sondern, ja, da haben sie eben versucht, ihn sich zu halten. Und dann gab es eben diese Aktion, nämlich Maestro, ich zitiere jetzt aus der Thüringer Landeszeitung, von Wolfgang Hirsch, geschrieben am 22.06.2011, Maestro Thielemann wird Weimarer Ehrendoktor. Gibt sich die Ehre, in Weimar zu dirigieren und so weiter. Christian Thielemann spielt zu Liszts Geburtstag. Also das wurde schon im Juni bekannt gegeben. Und treffend ist natürlich auch die zweite Überschrift. Es mag eine erfreuliche Episode in seinem Heldenleben sein, die akademischen Würden in der Strauß- und Wagnerstadt Weimar entgegenzunehmen. Weimar. Man betrachtet ihn und er sich als den legitimen Nachfolger Herbert von Karajans. Die mystische Aura des Genialischen, die gewisse Neigung zu autokratischem Verhalten und der schwer verkennbare Drang zu deutschtümmelnder Programmatik verbindet ihn mit jenem, als dessen Assistent er schon als 19-Jähriger von sich reden machte. Nun hat er, im Unterschied zum Ritter Karajan, seine ganz großen Lebensziele noch nicht erreicht. Die Ehrendoktorwürde, welche ihm nun die ehrwürdige Hochschule für Musik Franz Liszt zu Weimar verleiht, mag er womöglich nur als obligates Aperçu seines Ruhmes betrachten. Christian Thielemann strebt gerade mal wieder zu neuen Ufern. Soeben hat er die künstlerische Leitung des von seinem musikalischen Ziehvater gegründeten Salzburger Osterfestivals übernommen. Er pausiert dieses Jahr zwar in Bayreuth, wo er zuletzt mit großem Erfolg und so weiter und so fort und so fort. Da auf jeden Fall gibt es dann nochmal, dass der Verweis auf Thielemanns Repertoire, unter anderem die klangmächtige Spätromantik altdeutscher Prominenz. Er schwang sich sogar zum Propheten Hans Pfitzners auf, dessen schwerblütige Eichendorff-Kantate er mustergültig auf Schallplatte bannte. Und so weiter. Naja, und dann wird halt über den Herrn geschrieben und zum Beispiel Joachim Kaiser, der Münchner Doyen der deutschen Musikkritik, zitiert Thielemann, der Thielemann einen Preußen wie Gott ihn schuf. Naja. Was heißt das denn nun wieder? Naja, also manche haben ja Sympathien für die Preußen, offensichtlich Joachim Kaiser. Und gut, jetzt vielleicht nochmal, ja, doch nochmal, nochmal.
Menschen und seiner Musik auseinandersetzt. Und wenn Ihnen dieses Konzert gefallen hat, so wie dem Publikum hier in Weimar, dann können Sie es natürlich auch die ganze nächste Woche im Internet nachschauen, bei uns auf Arte plus 7. Ich verabschiede mich jetzt hier aus der neuen Weimar Halle und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Wer dazu liest, zu viel hineingeheimt.
Sie meinen, der hat sich einfach gehen lassen?
Also der hat sich einfach gehen lassen, der Herr Liszt. Und das hat natürlich auch tolle, also Faszination für den Herrn Thielemann, der lässt sich immer nur gehen, wenn er, naja, man weiß es nicht so genau. Nun, ich will das jetzt nicht alles verreden oder zerreden, was da in dem Zusammenhang wichtig ist. Ich denke, also mir ist auf jeden Fall klar geworden in der Auseinandersetzung mit diesem Konzert, ich bin eigentlich zufällig dazu gekommen, es war jetzt nicht irgendwie geplant. Wir hatten ferngesehen und dann auf einmal ging das da los und mir kam das irgendwie bekannt vor und Le Prelude, ja, da war noch was und so weiter. Und dann konnte ich zum Glück die Sendung aufnehmen und deshalb habe ich jetzt hier diesen Mitschnitt einspielen können. Zu Axel Brüggemann. Axel Brüggemann hat ja das Interview gerade geführt und ist gerade auch nicht ja, kein Unbekannter in der Musikwelt. Er hat einige Zeit den Crescendo, dieses Magazin für klassische Musik, war Chefredakteur, gibt Bücher raus und zum Beispiel ein Buch über Wagner. Ein Rezensent bei SWR 2 hat im Jahr 2006 am 28.07. Sich mit dieser Wagner-Biografik oder Biografie auseinandergesetzt. Und ich finde es ganz interessant, weil auch vieles da so vorkommt, was der Axel Brüggemann dann mit Wagner versucht, was auch einen gewissen typischen Charakter hat, wie sich die reaktionäre klassische Musikwelt einen aktuellen oder einen nach vorne gehenden, wie das ja im politischen Jargon heißt, nach vorne schauenden Slang zulegt, um da eben auch in dieser Konkurrenzsituation gute Karten zu haben. Zunächst, ich lese vielleicht einfach den Artikel vor, der ist nicht gerade sehr lang, 2 Seiten, und ich finde, wir können dazu nochmal List hören.
Sicher, ich hätte ihn gern gefragt. Das muss ich Ihnen sagen. Also wenn
dieses dumme Interview hier brauchen wir jetzt nicht mehr zu hören. Mehr zu der Rezension von einer Buchbesprechung geschrieben für den SWR 2 vom 28.07.2006. Ich zitiere. Überschrift: Anmaßende Wagner-Plappereien eines in Sachen Wagner dummen Journalisten. Es geht, wie man sehen kann, gleich um Axel Brüggemann. Muss die Wagner-Biografik neu geschrieben werden? Nur wenn man Axel Brüggemanns Buch Wagners Welt oder wie Deutschland zur Oper wurde ernst nehme. Dazu besteht allerdings nicht der geringste Anlass. Schon auf Seite 20 gestattet sich Brüggemann einen kardinalen und unverzeihlichen Fauxpas, der bezeichnend für das ganze Buch ist, wenn er schreibt, dass Wagner nicht im Leipziger Brühl, sondern im Judenviertel des französisch besetzten Dresden zur Welt kam. Axel Brüggemann hat in seinem Buch nicht einmal die faktischen Basics in Sachen Wagner zuverlässig recherchiert. Und was für ein Titel, anmaßend und paradox, vielversprechend und unverständlich auf den ersten Blick. Aber nicht nur auf den ersten, um es gleich vorweg zu sagen. Axel Brüggemann gehört zu jenen Journalisten, die über Wagner schreiben und im Grunde nichts von und über Wagner wissen, sondern nur Dummheiten, Halbwahrheiten und Gerüchte vermarkten. Und mit flotten Sprüchen, Feuilleton, Vokabular und Zeitgeist-Jargon nur so um sich schmeißen. Die respektlose Schreib ist alles, der Inhalt Nebensache. Auf den Effekt kommt es an. Brüggemann hat vieles aufgeschnappt, aber wenig, so scheint's, gelesen. Seine dürftige Bibliografie ist denn auch eine Auflistung obsoleter Wagner-Literatur. Brüggemann präsentiert einen leicht lesbaren, aber schwer verdaulichen Brei so ziemlich aller Vorurteile und Missverständnisse in Sachen Wagner. Sowohl was Wagners jüdische Abstammung angeht, diese ist von der Wagner-Forschung längst widerlegt, als auch seinen in sich brüchigen und widersprüchlichen Antisemitismus, den man keinesfalls, wie Brüggemann, auf einen Nenner bringen kann. Ebenso wenig Wagners vermeintliche Vorläuferschaft Hitlers, Wagner gar zum Vordenker des Nationalsozialismus abzustempeln, ist naiv. Der israelische Historiker Jakob Katz hat zu derlei von Hitlers Wagner-Usurpation aus rückblickender Interpretation Wagners schon vor mehr als 10 Jahren das Nötigste gesagt. Die Deutung Wagners aufgrund der Gesinnung und der Taten von Nachfahren, die sich mit Wagner identifizieren, ist ein unerlaubtes Verfahren. Dem ist nichts hinzuzufügen. Stimmt natürlich nicht so ganz. Also diese, oder beziehungsweise stimmt nicht. Wagner hat, ich kann das Jahresdatum jetzt nicht nennen, aber er hat sehr vehement gegen den jüdischen Einfluss in der Musikgeschichte geschrieben und sich vehement auch gegen Mendelssohn Bartholdy gewandt und von der wurzellosen und seelenlosen Unfähigkeit der Juden gesprochen in seinem Pamphlet für die deutsche Musik. Ich muss jetzt nachgucken, wie das übertitelt ist. Weiter jetzt nochmal aus der Kritik des Herrn Dieter David Scholz in der Buchbesprechung für SWR 2. Brüggemann warmt aber nicht nur Vorurteile auf, er dreht in seinem Buch altbekannte biografische Werk- und wirkungsgeschichtliche Tatsachen durch den Fleischwolf seiner journalistischen Wortspielereien und gibt fremdes Gedankengut, dessen Urheber er wohlweislich verschweigt, als eigene Erkenntnisse aus. Das Ergebnis ist ein, mit Verlaub gesagt, Konzentrat aller Wagner-kritischen Thesen von Adorno bis zu dem inzwischen vergessenen Wagner-Hassers Hartmut Zelinski, wie sie seit Jahrzehnten immer wieder aufgewärmt werden. Aber schon der kluge Theodor W. Adorno mahnte, zu beachten, dass jegliche Dimension Wagners Ambivalenzen zum Wesen habe. Ihn erkennen heißt, die Ambivalenzen bestimmen und entziffern, nicht dort Eindeutigkeit herzustellen, wo die Sache zunächst sie verweigert. Ob Brüggemann wohl je Adorno gelesen hat? Wie auch immer, Brüggemann schreibt nicht selten die Unwahrheit, um nur zwei Beispiele zu nennen. Und so, dann geht es ein bisschen aufs Konkrete rein und verschiedene andere Thesen zu dem Herrn Brüggemann, der ist schon in verschiedener Art und Weise eben bekannt geworden durch seine bisschen einfältige Art zu moderieren. Das soll jetzt aber nicht weiter Thema sein. Ich will jetzt auch gar keinen Rundumschlag machen, um den Herrn Brüggemann da nun irgendwie ein bisschen in seine Schranken zu weisen. Es geht, wird sowieso nicht gehen. Nochmal weiter aus dem Text, den ich der Buchbesprechung. Polemisieren heißt, setzt Sachkenntnis voraus. Ich zitiere weiter aus dem Text. Und der fehlt es Axel Brüggemann entschieden, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Brüggemann schreibt, Cosima sei Wagner eine schwesterliche Brünnhilde gewesen, die bereit war, für Wagners Nachruhm die Welt in Flammen zu legen. Nun scheint die Brünnhilde nicht die Welt in Flammen zu legen und so weiter. Da geht es also um ganz konkrete und Beispiele aus der Wagner-Kenner-Szene und so weiter und so fort. Das lege ich jetzt mal weg. Ich hatte vorher drüber gesprochen, wie also Le Prélude dann eben auch zur Russland-Fanfare umbearbeitet wird und welche Vorurteile die Musiker, die das gemacht hatten, das lässt sich natürlich schwer nochmal rausfinden. Es ist auf jeden Fall in einer sehr interessanten Sendung heute von 19 bis 20 Uhr auf Deutschlandfunk nochmal darauf hingewiesen worden, dass die Kulturausgaben gerade in der Nazizeit, so auch in der späteren Nazizeit, es waren ja nur 12 Jahre, die höchsten waren, die es wohl in der ganzen deutschen Geschichte im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt gab. Und da will man natürlich auch wissen, wofür. Und es gab natürlich dann auch im Gegensatz zu vielen, die jetzt, wie die Legende immer behauptet, es gab praktisch keine klassische Musik und es gab keine großen Komponisten in der Nazi-Welt Deutschlands von 33 bis 45. Das stimmt so natürlich, oder nicht natürlich, sondern es stimmt einfach nicht. Also den Richard Strauss hatte ich schon erwähnt, Hans Pfitzner ist ein, damals einigermaßen oft gespielter gewesen. Paul Hindemith hat bis 38 gebraucht, um Deutschland zu verlassen. Er hoffte da doch noch irgendwie sich halten zu können. Richard Strauss hatte ich schon genannt. Karl Orff als junger Bekannter hat sich da einen Namen gemacht und später dann auch. Und Carmina Burana wird ja auch in Hamburg in den letzten Wochen auch sehr häufig gespielt. Und es gab eben auch damals sogenannte Wunderkinder. Also damals meine ich jetzt 1941 gab es Wunderkinder. Einen Fall davon will ich gerade darstellen, wie es dem ging in der Zeit vor 70 Jahren. Ich hatte ja vorher im Eingangs in der Sendung darüber gesprochen oder beziehungsweise den Musiker, der die Russland-Fanfare aus Le Brulit herausgeschält hat, um sie dann für die Nazi-Wochenschauen verfügbar zu machen, den Herrn Schulze zitiert, wie er das beschreibt. Und nun zitiere ich weiter aus dem Buch, das ich jedem empfehlen kann, Fred K. Briberg, Musik im NS-Staat. Und zwar das Schicksal eines Musikers. Ich zitiere. Unter den Musikschaffenden gab es ausgesprochen glückliche Naturen, die sich von der Situation möglichst wenig anfechten ließen und versuchten, ihr das Beste abzugewinnen und sicher über die Runden zu kommen. Auch wenn diese Sicherheit mehr ökonomische und existenzielle Werte meinte und nicht moralische, die der Zwang oder Hang zum Taktieren ohnehin außer Kraft gesetzt hatte. Schließlich konnte Moral tödlich sein. Da ist der Fall Karl Robert Kreiten. Kreiten, Jahrgang 1916, Sohn eines Musikkritikers in Bonn und Köln, feierte schon als Wunderkind und dann als 17-Jähriger wahre Triumphe mit seinen Klavierabenden. Er setzte sich besonders für neue Musik ein und dies war keineswegs selbstverständlich. In seinem Repertoire glänzten Stücke wie Strawinskys Petruschka-Suite oder Prokofjews drittes Klavierkonzert. Sein letztes öffentliches Konzert im März 1943 trug ihm das Etikett »Junger Wundermann am Flügel« in der Presse ein. Zu diesem Zeitpunkt lief bereits eine Denunziation gegen ihn. Was war geschehen? Kreiten hatte leihweise von einer Bekannten seiner Mutter einen Übungsraum erhalten und war unvorsichtig genug gewesen, diese Dame über das wahre Wesen des Nationalsozialismus aufklären zu wollen und vorherzusagen, dass der Krieg praktisch schon verloren sei und zum vollständigen Untergang Deutschlands und seiner Kultur führen werde. Das gab die verwirrte und erschrockene Dame Brühwarm an eine Nachbarin weiter, Schulungsleiterin der NS-Frauenschaft. Und damit begann der Fall. Die Funktionärin beriet sich mit einer Freundin, die ihm vom Fach war, und hier kam dann ein Moment des Konkurrenzneides mit hinein. Denn die Sängerin Tina de Büser, inzwischen durch Verehelichung Frau von Passavant, war nie sehr erfolgreich gewesen. Obwohl sie mit Hilfe der Kraft durch KFDK, müsste ich jetzt nachgucken, KFDK, und dann der NS-Frauenschaft alles versucht und zum Beispiel schon 33 zum 50. Geburtstag Siegfried Burstallers bei einer Regerfeier in der Musikhochschule Köln von Walter Trines begleitet bei einem Wohltätigkeitskonzert des Deutschen Offiziersbundes für Kriegsopfer in Berlin und hier auch bei einem Kampfbundkonzert mit Liedern Hermann Ungers mitgewirkt hatte. Da es mit Kunst allein nicht gelang, hatte sie zeitweise im Propagandaministerium gearbeitet. Diese Frau riet also nun zur Aktion. Eine Anzeige, formuliert von der Frauenschaftsfunktionärin Annemarie Windmüller, ging an die RMK, Reichsmusikkammer. Das war Mitte März, aber nichts geschah, denn dort ließ man die Sache auf sich beruhen, unterließ es aber auch, Greiten zu warnen, denn dies hätte die menschenfreundlichen RMK-Beamten, menschenfreundlich jetzt in, müsste eigentlich in Anführungszeichen sein, die menschenfreundlichen Reichsmusikkammerbeamten der Anklage wegen Beihilfe ausgesetzt. Da erschien Ende April eine Pressenotiz, dass Greiten Anfang Mai als Solist bei einem Konzert in Florenz auftreten und Liszt Es-Dur-Konzert spielen würde. Eilends holte Frau von Passavant die Anzeige bei der Reichsmusikkammer ab und reichte sie der Gestapo weiter. Immer noch war Greiten ahnungslos. Er wunderte sich nur, weswegen er kein Visum für Florenz erhielt. Die Gestapo verhaftete ihn vor einem Konzert in Heidelberg. Fritz von Börries, Referent für Personalangelegenheiten in der Abteilung Musik des Propagandaministeriums, der sich bemüht hatte, die Sache niederzuhalten, bekam striktes Verbot, sich weiter dafür zu interessieren. Ein Gnadengesuch der Gauleitung Essen auf eigene Faust beim Propagandaministerium durch den kommissarischen Gau-Kulturreferenten Wilhelm Raub, einem durchaus parteitreuen Kunstschriftsteller und Musikschriftsteller, zugleich mit einem Gesuch um Strafaufschub angekündigt, wurde zwar vom Gauleiter Florian genehmigt, blieb aber im Fernschreibezimmer des Reichspropagandaamtes Düsseldorf liegen. Erst am Tage darauf entdeckte man es hier. Es war der 7. September 1943. Ein Exempel für die Künstlerschaft des Reiches sollte statuiert werden. Deswegen half selbst Furtwänglers gutes Wort nicht mehr. Deswegen verbot der Essener Gau-Propagandaleiter Hermann Brauers Rundweg Raufs Hips Aktion für den Volksschädling. Mit Datum vom 14. September meldete die Nachrichtenagentur: Am 9. September 1943 ist der 27 Jahre alte Pianist Karl Robert Greiten aus Düsseldorf hingerichtet worden, denn der Volksgerichtshof wegen Feindbegünstigung und Wehrkraftzersetzung, zum Tode verurteilt hatten. Greide hat durch übelste Hetzreden, Verleumdungen und Übertreibungen eine Volksgenossin in ihrer treuen und zuversichtlichen Haltung zu beeinflussen versucht und dabei eine Gesinnung an den Tag gelegt, die ihn aus der deutschen Volksgemeinschaft ausschließt. Das Exempel verfehlte seine Wirkung nicht. Eine Woche später vermerkte eine Berliner Zeitung, wie unnachsichtig jedoch mit einem Künstler verfahren wird, der statt Glauben Zweifel, statt Zuversicht Verleumdung und statt Haltung Verzweiflung stiftet, ging aus einer Meldung der letzten Tage hervor, die von der strengen Bestrafung eines eher vergessenen Künstlers berichtete. Es dürfte heute niemand Verständnis dafür haben, wenn einem Künstler, der fehlte, eher verziehen würde als dem letzten gestrauchelten Volksgenossen. Das Volk fordert vielmehr, dass gerade der Künstler mit seiner verfeinerten Sensibilität und seiner weithin wirkenden Autorität so ehrlich und so tapfer seine Pflicht tut, wie jeder seiner unbekannten Kameraden aus anderen Gebieten der Arbeit. Ich zitiere weiter aus dem Buch von Fredka Priberg, Musik im NS-Staat. Im Zusammenhang mit einer allgemeinen Polemik gegen den Star des internationalen Frühschoppens in Rundfunk und Fernsehen der BRD, die 62 in der DDR geführt wurde, konfrontierte man Höfer mit diesem Bericht. Also Höfer hat den Bericht geschrieben für die Berliner Zeitung. Er bestritt rundweg die Beweiskraft des vorgelegten Faksimiles, erklärte aus jener Zeit keine Unterlagen mehr zu besitzen und daher zur Authentizität des Zeitungsausschnitts nichts sagen zu können. Und fuhr fort: Ich versage es mir da auch darauf zu verweisen, dass der Name und der Fall Greiten überhaupt nicht erwähnt sind. Ende des Zitats von Herrn Höfer. Weiter mit Triberg. Allerdings tat er mit diesem Satz gerade das, was er sich hatte versagen wollen. Da es keinen publizierten identischen Fall in jenen Tagen gab, war natürlich dieser gemeint, und das ergibt sich schon daraus, dass Vokabeln der Hinrichtungsmeldung zitiert sind. Ein zweiter Mitarbeiter dieses Namens im Herbst 1943 bei dieser Zeitung existierte auch nicht und Höfer gestand zu, für dieses Blatt eine Zeit lang jeweils am Samstag einen kulturpolitischen Aufsatz geschrieben zu haben. Dieser konnte dann Montag, also auch am 20. September, wieder erscheinen. Dass die Redaktion oft in seinen Manuskripten ohne sein Wissen und seine Zustimmung Änderungen vornahm, daran mag sich Höfer richtig erinnern. Nur macht der Anlage und Tendenz gerade dieses Artikels Änderungen überflüssig. So exakt und dramaturgisch korrekt ist er auch auf den Schlusseffekt, eben die Sache Greiten, hingearbeitet. Und ohne diese Erwähnung wäre es völlig sinnlos gewesen. Gleichwohl sprach sich Höfer frei. Ich möchte noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen, Zitat von Höfer, dass ich mich bewusst niemals gegen Karl Robert Greiten oder für seine Verurteilung geäußert habe. Weiter mit Priberg. Fragt sie nur, wie unbewusst man in der Realität des NS-Staates einen Artikel schreiben konnte, durch den die Künstler mit dem Volk solidarisch und beide zu einsatzfreudiger und opferwilliger Bewährung veranlasst werden sollten. Und eine Nachgeschichte, typisch für die damalige Zeit. Und ja, ich zitiere nochmal aus Priberg. Mitte Oktober 1943 übrigens stellte die Gerichtskasse Berlin den Eltern Greitens eine Kostenrechnung über 639,20 Reichsmark zu. Zu zahlen innerhalb von 8 Tagen für die Hinrichtung ihres Sohnes. Zitat Ende.
Thank you.
Ja, Liszt hat eben auch Gefühl, das hat man jetzt gerade wieder gehört. Und ich denke, in der Ankündigung hatte ich ja noch mir selber vorgeschlagen, sozusagen, die Sendung nicht nur diesem Thema zu widmen, über das ich jetzt in den letzten 1,5 Stunden gesprochen habe, eben der symbolischen Wiederaufwärmung von in der Nazizeit hochgelobten Stücken von Richard Strauss, Pfitzner, und einer davon ist auch Eck mit GK, sehr beliebt damals und immer wieder aufgeführt. Ja, damit mich auseinanderzusetzen. Und ich denke, ich wollte ja eigentlich noch Musik von Jaap Blok und von dem Label Schraum spielen, aber ich finde, es müsste noch einiges gesagt werden zu dem Thema. Und dazu habe ich noch vorbereitet einen Artikel von Roger Behrens, der vor 2 Monaten auch mit in der Sendung war, wo es um die Äußerungen von Karl-Heinz Stockhausen und auch die Ästhetik von Karl-Heinz Stockhausen, Gesamtkunstwerk, Versuche ging. Roger Behrens hat ein Buch rausgebracht, das hat den Titel Ton, Klang, Gewalt, ist 98 erschienen, die zweite Auflage 2004. Und darin enthalten ist ein Artikel über Klanggewalt auf Hindemith und Popularmusik. Ich versuche den Artikel möglichst gut verständlich ganz vorzulesen. Der hat 14 Seiten, aber es sind Buchseiten, also nicht ganz so lang. Dazwischen nochmal ein bisschen Liszt. Aber jetzt auf zur Klanggestalt, Gewalt auf Hindemith und Popularmusik. Ich zitiere jetzt immer aus dem Artikel von Roger Behrens. Der Artikel beginnt mit einem Zitat. Diese Kantate ist ausdrucksmäßig ein Hohelied auf die Kraft ungebrochener Lebensinstinkte und musikalisch ein Zeugnis für die unzerstörbare, immer wieder hervorbrechende Macht der Volksweise, ihrer Melodik und rhythmischen Gewalt. Wenn das deutsche Musikschaffen der Gegenwart schon ein derartiges Werk herausstellen kann, dann brauchen wir wohl keine Sorge zu haben, dass die allgemeine Sehnsucht nach volksverbundener Kunst unerfüllt bleibt. Das ist ein Zitat von Horst Büttner über Orffs Carmina Burana von 1938. Nun ein neueres Zitat. Karl Orff ist unbestritten einer der wegweisenden Komponisten dieses Jahrhunderts. Ein würdiger Fortsetzer deutscher musikalischer Tradition. Kraftvoll, mitunter schon beinahe schon deftig, mit einem starken Sinn für Humor, Lebensfreude und Lebensgenuss hat er ein Werk geschaffen, das unverwechselbar ist. Wo seine zeitgenössischen Kollegen sich auf subtile, hochintellektuelle Wege der musikalischen Konstruktion machen, inszeniert auf mitreisendes Musiktheater. Ihm gelingt, was den Kulturkritikern unmöglich schien. Im 20. Jahrhundert eine neue, definitiv moderne Musik zu schaffen, die unmittelbar ihre Hörer erreicht. Das ist ein Zitat von Dr. Edmund Stoiber, bayerischer Ministerpräsident und Schirmherr des Karl-Orff-Jahres 1995. Ich lese jetzt weiter den Artikel vor, weil auch, wie ich finde, auch ein bisschen weiterer Bogen geschlagen wird über die Nazizeit oder die Zeit des Dritten Reichs hinaus. Die nächste Kapitelüberschrift lautet Verbrauchsmusik gleichgültig. Mit der bekennenden Einsicht, dass es zwischen 1933 und 1945 durchaus Malerei und Literatur gegeben habe, die sich dem Terror dienlich machte, scheint die Frage nach Kunst im Dritten Reich für viele erledigt zu sein. Doppelpunkt. Was damals gemalt und geschrieben wurde, sei schnell als Schund und völkischer Kitsch zu entlarven und habe ohnehin nichts mit dem zu tun, was im ästhetischen Sinne als Kunst gilt. Die Rolle der Musik unterm Hakenkreuz ist dem hingegen fast vollständig verdrängt. Einzig richtet sich das Interesse auf jene Musik, die im Nationalsozialismus nicht gespielt werden durfte. Auf entartete Musik, also Jazz und die musikalische Moderne, die neue Musik. Über die Klänge, die den NS-Terror musikalisch untermalten oder zumindest die zumindest das Dritte Reich mit unterhaltsamer Gleichgültigkeit begleiteten, schweigt man sich hingegen aus. Gleichwohl hat es auch eine Nazi-Moderne gegeben, wobei der Begriff Nazi-Moderne, den Ludwig Holtheimer einführt, nicht eine wie auch immer geartete offizielle nationalsozialistische Musikästhetik meint, die es nicht gab, sondern versucht genau die Strömung der musikalischen Moderne begrifflich zu machen, die unter der Diktatur geduldet wurde.
Drei den Tröstungen von Franz Liszt.
Die Gleichschaltung der Presse kannte nur wenige Konstanten. Ausschluss von Juden, Oppositionellen, denjenigen, die sich für Juden und Oppositionelle einsetzten und hartnäckigen Fürsprechern der modernen Richtungen, die nach der Machtergreifung nicht mehr gewünscht waren. Ansonsten bewahrte die musikalische Presse als Spiegel des Musiklebens eine erschreckende Normalität. Es wurde kontrovers diskutiert. Holtmeier nennt Hindemith Leitfigur der Nazi-Moderne und auf als Komponisten des populärsten Werkes für die Nazi-Moderne der Carmina Burana. Es geht bei dem Begriff der Nazi-Moderne schließlich auch um eine Kontinuität bestimmter moderner oder neuer Musik nach 1945 und die Bruchlosigkeit ihrer Rezeption, wie auch andauernder Verdrängung, was die neue Musik der aus Nazi-Deutschland emigrierten Komponisten angeht. Ich unterbreche jetzt kurz das Lesen des Textes von Roger Behrens. Die Verdrängung der emigrierten Komponisten, da hat sich zum Glück einiges getan, aber ich kann mich noch an Diskussionen dran erinnern, wo unter Musikwissenschaftsstudenten, wo es dann darum ging, ja, warum muss denn das jetzt überhaupt immer so, also warum müssen diese Komponisten, diese jüdischen Komponisten zum Beispiel so oft gespielt werden oder überhaupt wieder ausgegraben werden? Das ist ja musikalisch zum Teil gar nicht so interessant. Nun, man kann das natürlich am besten beurteilen, wenn man es schon mal gehört hat, und dazu ist es ja bis in die 90er Jahre nicht gekommen. Ich zitiere weiter aus oder lese weiter vor aus dem Buch von Roger Behrens, dem Artikel Klanggewalt auf Hindemith und Popularmusik. Es verwundert mich nicht, wenn im Zuge des für 1995 proklamierten Karl Auf und Paul Hindemith Jahres, deren Schaffen während des Dritten Reiches mit ignoranter Nahtlosigkeit in einen für sich schon obskuren Begriff vom Gesamtwerk subsumiert wird. Weder bei Orff, der 1944 noch der Aufforderung folgte und ein Führerbekenntnis in Form einer Ode verfasste, noch bei Hindemith, der allen Vorwürfen des undeutschen und der jüdischen Mentalität zum Trotz bis zu seiner Emigration 1938 im reichsdeutschen Musikleben sich zu behaupten versuchte, wird deren Bedeutung für die Musik der NS-Zeit reflektiert. In der Tat wäre die Blöße, die man sich geben müsste, vor allem für die Komposition Orffs folgenreich. Allein aufgrund des massiven Erfolgs, den etwa die Carmina Burana heute durch Werbung und Massenveranstaltungen bekommen hat, ist es dem offiziellen öffentlichen Musikleben schlechterdings unmöglich, dieses Werk, das auch schon Hitler bei der Uraufführung am 8. Juni 1937 begeisterte, als einen nationalsozialistisch-propagandistischen Schund zu verurteilen. Und das sitzt eben vor allem bei der Orffschen Musik tief, als Stachel drin, dass sie nie explizit in den Dienst des Nationalsozialismus gestellt war, nie Propagandamusik war und doch von einer für krudeste Propagandazwecke typischen Weise von Klarheit und Einfachheit geprägt ist, die eben vom Diktator über den Reklameagenten vom Musikliebhaber bis zum Laien, den Hörer in den Bann zieht. So weiß der Musikpädagoge Gerd Rixmann, der die Carmina Burana als Schulprojekt mit über 600 Mitwirkenden im Aufjahr 1995 an der Gutenberg-Schule in Wiesbaden betreute, Doppelpunkt, die größte Motivation, sich am Projekt zu beteiligen, ging zweifellos vom Werk selbst aus. Seiner Bekanntheit durch eine Schokoladenwerbung und der Faszination, die die Musik auch nach vielem Hören immer wieder und immer wieder, immer noch auf Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen ausübt.
Sie kümmert sich hier in Weimar im Festival Pèlerinage besonders um das Werk Franz Liszts. Und an ihr macht sich auch deutlich, was wir heute im Programm gesehen haben, nämlich der Zusammenhang zwischen Richard Wagner und Franz Liszt. Beide.
Dazwischen ein irritierender Ausschnitt aus dem Live-Mitschnitt. Gut, also es ging jetzt um die Werbung, Schokoladenwerbung mit Karl Orffs Carmina Burana und die Faszination, die dieses Werk ausübt. Weiter in dem Text von Roger Behrens. In musikwissenschaftlichen Begriffen sind die Arbeiten Orffs zunächst Gebrauchsmusik. Aber Gebrauchsmusik, deren Einsatz, Intention und Wirkungsfeld oft vollkommen offen ist. Ganz gleich, ob Orffs Absicht, die Carmina Burana zu komponieren, in der magischen Anziehung, ein Zitat von Orff, lag, die die vertonten mittelalterlichen lateinischen und deutschen Liedgedichte auf ihn hatten. Dies spielt für die Ergriffenheit des SS-Mannes ebenso keine Rolle wie für die Untermalung in besagter Schokoladenwerbung, bei der im Übrigen nach rassistischem Stereotyp eine nackte, dunkelhäutige, nur von einem Seidentuch und Meeresbrandung umspielte Frau zum Slogan »Verführung der Sinne, zartbitter Schokolade« anpreist. Solch zielloser Gebrauchscharakter tritt in der Orffschen Musik besonders rein hervor, vor allem in der Carmina Burana. Gebrauchsmäßigkeit ohne Gebrauch ist ihr Kennzeichen. Nicht umsonst wird gerade als Errungenschaft solcher Musik ihr demokratischer, das heißt der populär zugängliche Charakter gepriesen. Diese Musik ist gleichgültig im buchstäblichen Sinn. Insbesondere mit der Carmina Burana ist ein Datum in der Geschichte der bürgerlichen Musik gesetzt, nach welchem alle in ähnlicher Weise gebrauchsplural funktionierende Musik kein immanentes Wesen mehr kennt, das davor schützt, für reaktionäre oder bloß profitbringende Zwecke gebraucht zu werden, auch wenn die Musiker anderes beabsichtigten. Man möchte hier von Postmodernität sprechen. In diesem Wesenszug gibt es Gemeinsamkeiten mit der Popmusik in all ihren Spielarten. Ob Rolling Stones, Eric Clapton oder Genesis für Fahrvergnügen der Automobilindustrie spielen oder ob seit Anfang der 80er Jahre Punkmusik nicht länger nur musikalische Ausdrucksform der Linken, sondern ebenso auch von Neonazis gehört und gespielt wird. Deckt sich mit den Tendenzen der Umformung von E-Musik in Popularmusik und der Rekodierung von zumeist sakral-religiös eingebundener Musik von gregorianischen Gesängen über Mozarts Requiem bis zu den Kantaten Avo Perz für die profanen Zwecke der privaten Entspannung nach anstrengendem Arbeitstag. Schon 1944 notierten Adorno und Horkheimer: Das Prinzip der idealistischen Ästhetik, Zweckmäßigkeit ohne Zweck, ist die Umkehrung des Schemas, dem gesellschaftlich die bürgerliche Kunst gehorcht. Die Zwecklosigkeit für Zwecke, die der Markt deklariert. Politisch gemeinte Gebrauchsmusik schlägt um in Konsummusik, wörtlich Verbrauchsmusik. Orffs Musik scheint somit als Kulminationspunkt einer mehrschichtigen Krise des Form-Inhalts-Verhältnisses in der Musik. Erstens, mit der Ausreizung der Tonalität gerät die bürgerliche Musik an ihre Grenzen und hat Schwierigkeiten, neues musikalisches Material zu entwickeln. Zwischen Form und Inhalt schiebt sich eine zunehmende Trennung. Zweitens, es kommt zur Entfremdung zwischen Musik und Publikum. Ihre einstige soziale Funktion wird zunehmend durch populäre Musik erfüllt, durch Schlager oder leichte Klassik. Der Aufwand, ernste Musik wirklich in ihren Gehalten zu verstehen, verschiebt sich proportional zum Angebot an rein genussorientierter Unterhaltungsmusik. Drittens, gleichzeitig zeigt sich, dass die bürgerliche Kunstmusik den neuen Techniken wie etwa Schallplatte und elektronische Tonerzeugung nur schwer gewachsen ist. Das traditionelle Primat der Komposition sieht den Einbau von neuen synthetisch erzeugten Geräuschklängen nicht vor. Ferner boten Aufnahmetechniken zunächst nicht die Möglichkeit, komplexe Musikstücke mit langer Spieldauer wiederzugeben. Viertens, darüber hinaus drängten neue technische Entwicklungen von außen an die Musik heran und forderten den Einsatz der Musik, etwa durch den Film oder im Radio. Fünftens, nicht zuletzt wird der zunehmende Vermittlungsbruch zwischen musikalischer Form und ihren Inhalten durch die ökonomischen Prozesse erzwungen. Die Stichwort Kulturindustrie insbesondere aus der Musik eine Ware machen. Zur Entspannung für meinen Sprechapparat jetzt nochmal ein bisschen List.
Sind die Urgroßväter von Nike Wagner. Und interessant auch, dass dieses Konzert ja morgen noch einmal in Bayreuth aufgeführt wird, dass also die großen und wichtigen Orte im Leben Franz Liszt und Richard Wagners mit dieser Musik gefüllt werden. Davor haben wir schon eben den Totentanz gehört, das Dies Irae, das Franz Liszt mit Musik aus der Gregorianik gefüllt hat. Und dieser Totentanz ist auch eine Fortsetzung des zweiten Klavierkonzertes, in dem sich sozusagen die Formen öffnen. Und nun hat Christian Thielemann uns die Versöhnung versprochen im Les Préludes. Christian Thielemann.
Ja, es geht einem schon ein bisschen sehr auf den Wecker mittlerweile. Okay. Der zweite Abschnitt von dem Text Klanggewalt auf, hinne mit und die Popularmusik von Roger Behrens. Nach der ist übertitelt mit der Zeile Rauschen im Resonanzraum der Verhältnisse. Hindemiths Versuche, sich in Deutschland als Komponist zu halten, sind nur als fatale Fehleinschätzung der politischen Situation zu verstehen. Als etwa die Hälfte seiner schon vor 1933 als kulturbolschewistisch verhöhnten Werke mit der Machtergreifung verboten wurden, etwa die Zusammenarbeit mit Brecht und Weil betreffend, Lehrstück der Lindbergh-Flug, beides von 1929, reagiert Hindemith ruhig und zuversichtlich. Nach allem, was hier vorgeht, glaube ich, dass wir keinerlei Grund haben, mit Sorgen in die musikalische Zukunft zu sehen. Nur die nächsten Wochen muss man vorübergehen lassen. Eine Meinung, die auch viele Konservative, ja zum Teil auch Sozialdemokraten damals hatten und auch die einflussreichen Kreise in der KPD, dass die Nationalsozialisten schon bald abwirtschaften würde und dann könnte man zu anderen politischen Taten schreiten. Weiter in dem Text von Roger Behrens. Die Stellung der Nationalsozialisten zu Hindemith blieb äußerst ambivalent. So bringt es Wilhelm Furtwängler durch eine Verteidigung Hindemiths sowie Bruno Walters und Otto Klemperers und anderer schließlich zum Streit mit Goebbels. Furtwängler schreibt an Goebbels am 11. April 1933. Wenn sich der Kampf gegen das Judentum in der Hauptsache gegen jene Künstler richtet, die selber wurzellos und destruktiv durch Kitsch, trockenes Virtuosentum und dergleichen zu wirken suchen, so ist das nur in Ordnung. Der Kampf gegen sie und den sie verkörpernden Geist, der übrigens auch germanische Vertreter besetzt, kann nicht nachdrücklich und konsequent genug geführt werden. Wenn dieser Kampf sich aber auch gegen wirkliche Künstler richtet, ist das nicht im Interesse des Kulturlebens. Hier spiegelt sich eine insgesamt zwiespältige Haltung des Nationalsozialismus zur Musik. Geklärt wurde der Fall Hindemith erst, bis der Komponist Deutschland endgültig verließ. Und gefreut wurde sich über Künstler wie Orff, der selbst sein eigenes Werk säuberte aus angeblich künstlerischen Gründen. Doppelpunkt. Mit Fertigstellung der Carmina Burana vernichtete er fast alle vorangegangenen Arbeiten, zu denen auch Lieder nach Texten von Brecht gehörten. Eine kleine Zwischenpause. Zu bedenken ist bei dem allem auch was Furtwängler anbelangt, dass das natürlich ein gutes Aushängeschild für die internationale Presse und für die internationale Wahrnehmung der Nazis war, dass so jemand wie Hindemith, Furtwängler, Strauß und andere sich in Deutschland nicht so unwohl fühlten, zum Teil sehr wohl fühlten, wie Strauß, der ja eine gute Position hatte, mit Geld überschüttet wurde, und man bedenke, Strauß hat sich, weiß nicht wann das, 1905 glaube ich, drum gekümmert und ist dann auch hingekriegt, dass eine Verwertungsgesellschaft in Deutschland gegründet wurde, die GEMA, und da wurde natürlich reichlich verdient, denn pausenlos wurde Richard Strauss gespielt und Eck und Auf. Und es war ja dann auch nicht mehr so opportun, zum Beispiel französische Impressionisten oder Bartok oder jüdische Komponisten sowieso schon gar nicht mehr zu spielen. Da blieb dann also mehr für die deutsche Produktion übrig, und die Tantiemen wurden dann über die GEMA dann bereitwillig eingestrichen. Jetzt aber weiter in dem Text von Roger Behrens. Die diffuse Position der Nazis zur Musik bringt auch die heutige Reflexion auf das Verhältnis von Musik und Nationalsozialismus in die Schräglage, wie Fred K. Briberg darlegt. Doppelpunkt. Die, Zitat, öffentliche Meinung nämlich orientierte sich am quasi offiziellen Geschichtsbild, und das lehrt, es habe zwischen 1933 und 1945 nichts in der Musik gegeben, was der Rede wert war. Was der Rede wert, allemal Gutes nicht. Und Richard Strauss, Eck und Auf, die prominentesten, seien eigentlich nur zufällig dabei gewesen. Etwa wie verirrte, einem fernen Licht nachstolpernde Fremdlinge. Zitat Ende. In seinem bislang einzigartigen Kompendium zur Musik im NS-Staat zeigt Briberg, dass es während des Nationalsozialismus ein sehr reges Musikleben gegeben hat, das weniger völkisch-national geprägt war, was es auch gab, als vielmehr von Mitläufern, von Mitläufertum und Engagement der Musiker und Komponisten unterm Hakenkreuz. Verirrt hatte sich keiner der aktiven Musiker, dafür waren selbst unpolitische Musiker zu sehr darauf bedacht, sich mit dem Terrorstaat zu arrangieren. Selbst ein durchaus humanistisch eingestellter Komponist wie Paul Hindemith versuchte in Deutschland bis zu seiner Emigration in die USA 1938 als Komponist wirken zu können. Kurze Pause mit Musik von Liszt.
Das Orchester hier in Weimar mit Franz Liszt's Les Préludes.
Ja, weiter geht es mit dem Text über von Roger Behrens. Wir waren gerade bei Hindemith. Und es ging um die Tatsache, dass Paul Hindemith in Deutschland blieb und erst 38 ausgewandert ist, emigriert ist. Und in dem Zusammenhang spielt oft seine Oper Matisse, der Maler, eine wichtige Rolle. Die Oper von Hindemith, die 34 komponiert wurde. Ich zitiere weiter aus dem Text. Seine Oper Matisse der Maler von 1934 kann zwar in ihrem tragischen Inhalt als kritische Reflexion auf die eigene Lage Hindemiths interpretiert werden. Klammer auf. In der Oper geht es um einen Künstler, der die Malerei zugunsten des sozialen Engagements aufgibt, schließlich aber im Privaten sein Glück erhofft. Klammer zu. Doch wären es Projektionen, die Musik selbst als Widerstand oder gar antifaschistisch zu deuten. Schließlich gibt es hier so manchen Ton, der nicht zum damaligen Musikbild passte. Doch ebenso lässt sich gerade bei Matisse der Maler schon etwas von der Einfachheit und erhabenen Dramatik heraushören, die in Orffs Musik ganz ähnlich angelegt ist. Das macht die Musik, wie gesagt, nicht in irgendeiner Form faschistisch, sondern zunächst nur gleichgültig. Hinzu kommt, dass unterhalb des offiziellen Musikbetriebs der deutschnationale Kunstgeschmack erschreckend flexibler war als gemeinhin angenommen. Selbst der atonale Anton Webern wird schließlich, weil sich zum NS-Staat bekennend und Leser der NS-Presse, als politisch unbedenklich anerkannt. Hindemiths Verurteilung als schwankender Charakter, der eine bewusste undeutsche Haltung an den Tag legt, Zitat Frankfurter Zeitung vom 30.11.34, traf mithin eher seine persönlichen Kontakte zu linken und jüdischen Künstlern als seinen Musikstil. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass selbst offen nationalsozialistische Züge in der Kunst international durchaus auf positive Resonanz stießen. Erinnert sei hier nur an Leni Riefenstahls Reichsparteitagsfilm Triumph des Willens, der auf der Pariser Weltausstellung 37 eine Goldmedaille erhielt, sowie ihr zweiteiliger Opern-Olympia-Film Fest der Völker und Fest der Schönheit, das von einer US-Jury zu den 10 besten Filmen der Welt gekürt wurde und in einem C&A-Werbespot eine ästhetische Auferstehung feierte. In der Musik finden sowohl die als entartet verfemte wie auch die krudeste Propagandamusik international Anerkennung oder besser Verwendung. Die Agenten der Filmindustrie Hollywoods wussten die Zwölftonmusik und Stravinsky für Spannungsmomente und Trickfilmvertonung ebenso zu verwenden wie Fanfarenmusik zur Einleitung der eigenen Wochenschauen. Ein am Volk orientierter Ausdruck war zudem keinesfalls der NS-Musik vorbehalten. Bartok ist dafür das Beispiel und ebenso versuchten auch sozialistische amerikanische Komponisten wie Mark Blitzstein oder Aaron Copland unter Einfluss der sowjetischen Komponisten und der Jazzmusik eine amerikanische Musik zu schreiben. Erhaben. Eine weitere Zwischenüberschrift, erhaben, damit sich nichts und niemand erhebt, postmodern und populär. Mit den Filmen Riefenstahls teilt die Musik der Carmina Burana eine Ästhetik des Erhabenens, die im Verbund mit NS-Monumentalarchitektur gerne als Merkmal nationalsozialistischer Kunst gedeutet wurde. Bis die Postmoderne das Erhabene für den Kulturbetrieb der bürgerlichen Demokratien rehabilitierte. Damit wurde nicht nur ein Trumpf gegen die moderne Vorherrschaft des Schönen ausgespielt, sondern ebenso das resignative Bekenntnis zur sinnentleerten reinen Faszination eingestanden. Das Erhabene im Faschismus manifestiert die Ohnmacht vor der Politik. Heute wird postmodern mit der Ohnmacht vor der Kunst gespielt.